EBTC-Team und auch von meiner Frau Shell, die leider nicht hier sein konnte dieses Wochenende zur NBS-Konferenz. Zur gleichen Zeit hat sie ein Frauenfrühstück gehabt in der Gemeinde, woher wir kommen, aus der ECG-Gemeinde, aus der Evangeliums-Christengemeinde in Hellersdorf. Und wir haben gerade eine neue Gemeinde gegründet und das ist jetzt dieser Sonntag, ist das zweite Wochenende. Und die heißt die Eckstein-Gemeinde Berlin. Da werde ich gleich nach diesem Gottesdienst werde ich den Zug nehmen. Und hoffe, dass ich noch rechtzeitig zum zweiten Gottesdienst komme heute Abend, wo wir die ersten zwei Monate Abendgottesdienst haben und dann erster Advent dürfen wir dann auch morgen Gottesdienst haben. Ich bin wirklich dankbar, hier sein zu dürfen. Ich war oft in Hünfeld, war oft in diesem Gebäude, meistens zur KfG-Versammlung oder irgendwelche Treffen. Aber ich war noch nie hier hatte noch nie die Möglichkeit, am Gottesdienst teilzunehmen und noch schon recht nicht als Prediger. Und Mike, haben wir die Vorrecht, dass Mike oft bei uns ist. Fast jeden Monat sehe ich ihn allein in Berlin, aber ich sehe ihn auch in Zürich, weil wir dort zusammen lernen. Und das ist immer ein Segen, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, aber auch austauschen, dann abends nach dem Unterricht, dass wir zusammen nochmal sprechen über all das, was geschehen ist und sehen, wie Gott segnet und die Gemeinden leitet. Heute habe ich ein Thema, was mir auf dem Herzen liegt. Ich habe das auch auf der NBS-Konferenz zum Teil mit eingebracht, weil das einfach ein wichtiges Thema ist. Und ich bin gebeten worden von Mike, dass ich dieses Thema doch bitte anspreche. Er hat das wohl gehört, wo ich mit ihm in Zürich war. Das Thema ist, wie sollen wir miteinander umgehen, die Ordnung innerhalb der Gemeinde. Ich werde euch jetzt nicht heute alles erzählen, was man in der Gemeinde tut, darum geht es nicht. Sondern etwas, was mir auf dem Herzen liegt, ist einfach immer wieder, was geschieht innerhalb der Gemeinde, wie existiert Jüngerschaft, wie wird die nächste Generation zugerüstet. Und ich bin ganz überzeugt, dass Gott uns einen klaren Plan gegeben hat dafür, einen wirklich wichtigen und klaren Plan. Er möchte, dass wir das tun, dass eine Generation der nächsten Generation etwas mitteilt, was von zentraler Wichtigkeit ist. Und dazu habe ich den Titusbrief ausgesucht, Titus 2, Vers 1 bis 8. Und aus dem Text wird deutlich, dass Paulus einen Plan, beziehungsweise Gott einen Plan hat, den er durch Paulus an uns kommuniziert, indem er Titus, seinen Sohn im Glauben, etwas vermittelt. Und es ist ein extrem spannender Text. Oft wird vielleicht vieles darin übersehen, was so zentral ist. Im ersten Kapitel wird hier von den Ältesten gesprochen und wie sie sich zu verhalten haben, was es ausmacht, ein wirklicher Ältester zu sein, ein Leiter einer Gemeinde. Eines ist uns hier wichtig in diesem Text, was für uns wichtig werden soll, ist, dass das richtige Lehre zu einer richtigen Handlung führt. Richtige Lehre wird zu richtigen Handlungen führen. Und das hat er in den Ältesten bzw. den Leitern oder Paulus Titus deutlich gemacht. Wenn du das Richtige lehrst, muss es auch zu einem richtigen Leben führen. Man erwartet mehr als nur, was ich jetzt am Sonntag kommuniziere. Ein Pastor ist nicht dazu da, nur am Sonntag zu predigen, sondern er erwartet auch, dass die, die es hören, darauf reagieren mit Gehorsam und dem Wort Glauben. Lass mich am Anfang nochmal beten und dann wollen wir direkt in den Text einsteigen. Vater Gott, wir möchten dir diesen Morgen anbefehlen in dem Bewusstsein, Herr, dass dein Wort lebendig ist, dass es tief hineindringt in die Tiefen unseres Herzens, aufdeckt die Dinge, wo wir vielleicht Veränderungen nötig haben, wo wir Erkenntnisse, vielleicht schon Dinge erkannt oder gesehen haben, aber noch nicht darauf reagiert haben und im Gehorsam handeln sollen. Herr, wo du aber vielleicht auch neue Dinge uns offenbarst, wo wir vielleicht erstaunt sind und dankbar sind, dass du sie zeigst, in dem Bewusstsein, dass du segnest, was du offenbarst, wenn wir in Gehorsam darauf reagieren. Und ich bitte, Herr, dass dein Wort nicht leer zurückkommen wird, in Jesu Namen. Amen. In diesem Abschnitt, Titus 2, und ich werde die ersten 5 Verse behandeln heute Morgen. Der Text ist zwar länger, aber ich glaube, das schaffe ich nicht, wenn ich den Inhalt einfach sehe. Lass mich anfangen und die ersten 5 Verse vorlesen. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund, im Glauben, in der Liebe und in Geduld. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es den Heiligen geziemt, dass sie nicht verleugnerisch sein sollen, nicht viel dem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie den jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Ihr könnt schon sehen, das Potenzial für viele Aussagen in diesem Text, allein die ganzen Begriffe, die hier benutzt werden, machen deutlich, dass Paulus was ganz Besonderes hat. Und er macht hier gleich von Anfang an einen Kontrast in diesem Abschnitt, wo er sagt, dass du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Er verweist daran auf den Kapitel davor in Vers 16, wo deutlich wurde, dass die anderen, von denen er spricht, die es nicht getan haben, die waren zu jedem guten Werk untüchtig und haben deshalb auch nicht richtig gelehrt. Sie waren Männer oder Menschen, könnte man sagen, die das Vorbild nicht gegeben haben. Aus dem ersten Kapitel in Titus wird das eben deutlich, wenn man nur die einige Verse liest zum Vers 12 oder Vers 16, wo es dann heißt in Vers 16, sie geben vor Gott zu kennen, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam zu jedem guten Werk untüchtig sind. Und so soll er eben nicht sein. Er soll nicht so sein. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Du aber, Betonung auf ihn. Die Ermahnung an Titus steht im Kontrast eben mit dem, was da vorher geschehen ist. Er soll reden, er soll nicht nur predigen, was wir oft denken, vielleicht ein Leiter, dass er immer nur von vorne predigt. Nein, er soll reden. Er soll mit dem Umgang mit den Menschen sich erweisen, dass er anders ist als das, was vor dem die Kreter waren, beziehungsweise was über die Kreter gesagt worden ist, über sich selber, wie gesagt. Er sollte ein richtiges Verhalten haben. Dieser Kontext des Briefes handelt von Christen, die in der Verkündigung stehen, unterweisen und sie wurden unterwiesen und belehrt. Und er sagt, du musst nicht nur etwas reden, sondern du musst auch, was du redest, das muss der gesunden Lehre entsprechen. Was du redest, muss der gesunden Lehre entsprechen. Davon gehen wir denn aus, dass Titus, wie auch die anderen Männer, die in der Leitung gewesen wären, das Wort Gottes extrem gut kennen. Weil sie das, was sie weitergeben von der gesunden Lehre, das müssen sie natürlich verstehen. Es soll etwas sein, was sich gehört, was richtig ist, was passend ist. Paulus bezieht sich auf das, was schon gelehrt worden ist. Es ist also nichts Neues für die. Es ist jetzt nicht eine neue Lehre, die kommt, sondern was er lehrt, das ist das Richtige. Und darauf bezieht er sich. Es geht also nicht darum, dass Titus nochmal anfängt, alles zu lehren, sondern sie unterweist, wie sie in ihrem Leben das anwenden sollen. Klare Lehre fordert richtiges Verhalten, richtiges Handeln. Richtiges Verhalten folgt aus einer klaren Lehre. Ich betone das, weil die gesunde Lehre so wichtig ist. Wir können, wenn ein Pastor oder ein Lehrer vorne, ein Ältester etwas sagt, was aus der Schrift ist, dann ist das nicht etwas, wo er sagt, hört euch das an und denkt mal darüber nach und das war's. Nein, er erwartet, dass etwas passiert. Er geht sogar so weit, dass ich zum Beispiel, leider kann ich das hier nicht machen, ich bin heute nur da, sonst müsste ich nächste Woche wiederkommen, aber wenn Mike zum Beispiel predigen würde, oder einer von den Ältesten hier predigen würde, dann könnte er die Predigt sagen und nächste Woche steht er auf und sagt, okay, letzte Woche, wisst ihr noch, was wir gehört haben in Titus 2? Was habt ihr davon gelernt? Was habt ihr damit gemacht? Nach dem Gottesdienst treffe ich mich mit jedem von euch in meinem Büro und dann sprechen wir mal darüber, wie ihr das in eurem Leben angewandt habt. Ist das berechtigt? Absolut. Das ist, was Gott fordert. Er möchte Veränderung. Er möchte mehr. Gott möchte nicht nur, dass wir Hörer sind, sondern Täter des Wortes, Jakobus. Der ganze Abschnitt betont die Tatsache, dass gesunde Lehre durch gute Taten gelebt wird. Und der ganze Titusbrief geht da wieder auf Taten hin, dass sie gute Werke tun. Das Evangelium legt diese Verantwortung auf die Gläubigen, egal in welchem Wachstumsstadium die Gläubigen sind oder sich befinden. Die Verantwortung und Nützlichkeit jedes Christen befindet sich genau in den Umständen, in denen er lebt, indem er das Richtige tut, indem er gehorsam auf das Wort reagiert. Das Wichtige ist, gesunde Lehre produziert gesunde geistliche Leitung. Diese produziert gottesfürchtige Leben und eine starke, effektive, evangelikale Gemeinde. Okay, warum sage ich das? Ganz einfach. Das Evangelium geht nur so weit, wie euer Zeugnis im Leben geht. Wenn ihr etwas sagt und etwas anderes tut, Wer hört euch zu, wer glaubt euch? Wenn ihr was sagt, von der Schrift her, so handelt, die Leute wollen euch zuhören. Kopf, Herz, Hände. Wenn es in euer Kopf gegangen ist, euer Herz es angenommen hat und ihr es umsetzt in euren Leben, werden die Leute das Evangelium hören wollen. Sie werden euch sehen wollen. Sie werden wissen, warum ist das bei euch so? Wie macht ihr das? Was passiert? Was bedeutet das für die Hirten? Wer sind diese Hirten, von denen hier überhaupt die Rede ist? Und er definiert sie denn, beziehungsweise er geht jetzt von den Hirten aus, die er vor dem angesprochen hat, und in dem Fall auch Titus im ersten Vers und im zweiten Vers, nimmt er sich die ganzen Männer der Gemeinde an, dass die alten Männer, nicht die ganzen, nicht alle sind alt, aber die alten Männer in der Gemeinde, alle älteren Männer in der Gemeinde, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe und in der Geduld. Interessant ist hier, wenn wir den ganzen Abschnitt durchgehen, der bis Vers 10 geht, dann wird deutlich, dass er alle Altersgruppen anspricht. Er spricht die älteren Männer an, die älteren Frauen, die jüngeren Frauen und die jüngeren Männer. Das bedeutet alle. Kinder werden nicht angesprochen, in dem Sinne, weil die noch unter der Leitung bzw. unter der Leitung der Eltern sind und in ihrem Haushalt. Von der Seite ist es, er bespricht die ganze Gemeinde an. Er gibt uns hier eine Ordnung. Er gibt uns hier eine Ordnung, wie wir miteinander umgehen sollen. Und das ist das, wovon er spricht. Und wenn er jetzt die alten Männer anspricht, dann ist das auch richtig, dass er sagt, das sind alte, ältere Männer. Denn das sind Männer, die zwischen 50 und 60 sind. Okay? Ich gehöre auch schon dazu. Das sind also etwas älter, das sind reifere Männer, würde ich sagen. Nicht, dass sie stärker sind, obwohl sie auch stärker sind in vielen Dingen. Ich sage euch nachher auch, wieso. Sie sind physisch nicht stärker, das gebe ich zu. Das merke ich sehr gut, wenn ich meinen Schwiegersohn sehe oder meinen Sohn sehe. Da merke ich schnell nicht, dass er nur größer und stärker ist, sondern auch schneller. Und ich merke, wie so meine Kraftlast nachlässt. Aber ältere Männer, das sind Männer zwischen 50 und 60. Sie sollen etwas ganz Besonderes sein. Sie sollen etwas sein. Sie sollen nüchtern sein. Bedeutet nicht nur, dass sie nicht trinken, sondern ihr Wesenszug ist jemand, wie jemand, der selbst beherrscht ist, der sachlich klar denkt, unbeeinflusst, nüchtern, objektiv, ist für das gute Werk des Herrn, mit dem er sehr vertraut ist, vertraut und erlebt es auch. Er hat eine bewusste, gottesfürchtige Ausstrahlung. Sichtbare Zeichen für ein gottesfürchtiges Verhalten ist, im Gegensatz natürlich zu dem, was Paulus gerade angesprochen hat über die Kreter und über die Männer, die, wie sie nicht sein sollen, das ist natürlich im Gegensatz dazu. Das sollen nicht Männer sein, von denen er hier spricht, die überheblich sind oder ein extravagantes Leben führen. Die haben einen klaren Verstand in Bezug auf ihre Zeiteinteilung, in Bezug auf Geld, Energie, Emotionen. Er hat teilt sein Leben richtig ein, er hat ein klares Zeugnis vom Evangelium durch sein Leben und seine Beziehung zu Gott. Er hat die richtigen Prioritäten und ist zufrieden mit weniger und einfachen Dingen in seinem Leben. Er nimmt das an, er akzeptiert das. Das sind Männer, wie zum Beispiel es waren, wie Nehemia vielleicht. Älterer Mann muss auch ein ehrbarer Mann sein. Ernst, mutig. Sagt hier, die besonnen älteren Männer nüchtern sein sollen, ehrbar. Er hat ein demütiges, kontrolliertes Verhalten. Ein demütiges, kontrolliertes Verhalten. Jemand, der ernsthaft ist, eine klare Sicht hat, zielbewusst handelt, respektvoll ist. Er versteht es, geistlich und ewige Tatsachen im Leben zu erkennen. Und weiß um die geistlichen Kräfte in dieser Welt oder Kämpfe in dieser Welt, meine ich, und kennt seine Verantwortung als Ehemann, Vater und als Heiliger. Das ist nicht jemand, der nicht weiß, worum es geht. Er hat das schon erlebt, verstanden. Er ist durch Winde, Stürme durchgegangen. Diese ältere Männer sind Männer, die andere jüngere Männer nachfolgen wollen. Weil sie sehen, der hat etwas in seinem Leben durchgemacht Und trotzdem ist sein Blick so klar und deutlich auf den Herrn. Ich möchte wissen, wie er das gemacht hat und ich möchte ihn nachfolgen. Versteht ihr? Ältere Männer, das Vorbild der jüngeren Männer. Ältere Frauen, Vorbild der jüngeren Frauen. Es ist, weil sie danach leben. Sie leben, sie sprechen nicht nur von ihrem Glauben, sondern sie leben ihren Glauben. Sie sind auch noch nüchtern, ehrbar und besonnen. Grundidee, ausgeglichen, überzeugt durch einen klaren Verstand. Und das ist, wie gesagt, wie jemand wie Nehemia. Der wusste, selbst wo die Jerusalem zerstört war, hat er verstanden, was es benötigt, um diese Stadt wieder aufzubauen. Und hat immer verstanden, richtig zu handeln, weil er in Abhängigkeit mit Gott lebte. Er war ein unglaublicher Stratege, weil er einen klaren, guten Verstand hatte. Er hatte natürlich besondere Begabungen. Das sind andere Männer, gibt es natürlich, wie Paulus und andere. Schwerpunkt, das Wesen dieses Mannes wirkt gekennzeichnet durch ein gesundes geistliches Leben. Ein gesundes geistliches Leben. Alte Männer müssen gesunden Glauben haben. Sie wissen, dass Gott gut und heilig ist. Das sind Dinge, wir sprechen zwar davon, aber sie leben das, sie verstehen das, sie wissen, dass sie aus der Gnade leben, weil sie genug erkannt haben oder immer mehr erkennen, wie sündig sie doch selber sind. Denkt an Paulus, was er sagt. Ich bin der größte Sünder unter allen. Und er wird die Steigerung, umso älter er wird, umso mehr steigert sich seine Sicht von sich selber, die erniedrigt sich immer mehr. Er wird immer demütiger und erkennt, wenn ich Gott angucke, wenn ich Jesus angucke, dann bin ich nichts. Und das wissen die älteren Männer. Sie haben das schon erkannt. Sie vertrauen dem allgenügsamen Wort Gottes. Ihr Glauben basiert auf der Wahrheit und ist nicht verschwommen durch irgendwelche Lügen. Sie lassen sich nicht mehr von jedem Wind der Lehre hin und her werfen. Politik, Wahlen, klar, wir sollen unseren Pflichten nachgehen und die Wahlen mit wählen, wo das in Berlin vielleicht gerade war. Aber wir wissen ganz genau, dass die nichts erreichen, nichts verändern werden in unserem Leben, sondern Gott. Wir vertrauen nicht auf weltliche Methoden. Sie haben gesehen und geschmeckt, dass der Herr gut ist. Ältere Männer müssen gesunde Liebe haben. Gesunde Liebe ist nicht eine Liebe, die nur romantisch denkt. Bitte denkt nicht das. Also jeder von uns älteren Männern weiß, dass die ganzen Zeiten, wo man jung und frisch und hübsch und alle das war und sich darauf freute, auf die Gemeinschaft vielleicht mit seiner Frau und sonst, das ist nicht das, was einen zieht. Und das ist nicht, was bleibt. Sondern was bleibt, ist die Überzeugung, ich liebe, weil Jesus mich geliebt hat. Ich gebe mich aufopfern hin. Und nicht so, weil ich muss, sondern ich will, weil das meine Überzeugung ist. Ich möchte meine Kinder, meine Frau lieben. Ich möchte meine Gemeinde lieben. Ich möchte die Fremden lieben, die in die Stadt kommen. Ich möchte Gastfreundschaft üben. Wie Jesus mich aufgenommen hat, möchte ich die anderen aufnehmen. Ältere Männer müssen gesunde Geduld haben. Beständigkeit, Ausdauer, Kraft. Jemand, der in der Lage ist, Schweres zu ertragen. Sie scheuen sich nicht vor den Schwierigkeiten des Lebens. Enttäuschung verstehen sie. Verfehlung nehmen sie an. Und das mit Geduld. Und auch Gewissenhaftigkeit. Sie wissen, dass manche Entscheidungen 10 Jahre Folgen haben und mehr, die sie selber getroffen haben. Und sie sind bereit, diese Jahre durchzustehen und nicht aufzugeben. Die Grundidee, wir wissen jeder jetzt, wie ein älterer Mann sein soll, als Vorbild der Gemeinde und für die jungen Männer. Er soll ein Mann sein, der geistlich, moralisch, emotional und geistig stark sein soll. Das zeichnet einen älteren Mann, einen geistlichen Mann aus. Nehemia war einer dieser Männer, Hiob war einer, Paulus war einer, Hebräer 11, die ganzen Glaubenshelden. Paulus sagt in Epheser 6, Vers 10, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Dieses Bewusstsein, ich bin nicht stark, aber Gott ist stark. Das ist so klar. Das ist so klar. Wir bilden uns nicht ein. Aber er gehört nicht da auf in diesem Brief. Paulus spricht nicht nur von älteren Männern. Jetzt kommt es zu Frauen, Entschuldigung. Jetzt werden die Frauen angesprochen. Und hier sagt er über die älteren Frauen, dass die älteren, die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es den Heiligen geziemt. Dass sie nicht verleugnerisch sein sollen, nicht viel Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Gleicherweise, diese Frauen sind ältere Frauen, über das dem Alter hinaus, wo sie Kinder bekommen können. Sie haben wahrscheinlich schon die Erziehung der Kinder abgeschlossen. Die Kinder sind wahrscheinlich schon aus dem Haus. Paulus spricht hier über 4 Wesensmerkmale, die eine ältere Frau kennzeichnen sollen. Eine ältere Frau soll eine gottesfürchtige Frau sein. Ihr Leben soll einem heiligen Charakter aufweisen. Sie beschäftigt sich nicht mit den Dingen, oder sie beschäftigt sich mit den Dingen Gottes und lebt somit im Sinne Gottes, weil sie sich so sehr damit beschäftigt. Und die Grundidee ist im Grunde genommen, sie soll so leben, dass ihr Verhalten und Taten dem ihres Glaubens entsprechen. Sie handelt und lebt nach ihrem Glauben an Gott mit viel Respekt, Liebe und Gottesfurcht. Wie sie ihren Körper bewegt, wie ihr Gesichtsausdruck sich verhält, was sie sagt, was sie nicht sagt. Ihr ganzes Verhalten zeigt, wie sie denkt und lebt. Darin zeigt sie auch, wie sie sich kleidet, wie sie sich gibt, ihr Ansehen und ihre Sprache. Alles, was sie tut, deutet auf ihren Wunsch hin, Gott zu gefallen und anderen zu dienen. Das ist eine Frau, wo jeder hinguckt und sagt, sie ist einfach ein Vorbild einer gottesfürchtigen Frau, mit der man Kontakt haben will, weil sie einfach ein Vorbild ist. Wo die jungen Frauen hingehen, um Rat zu holen. Wo die jungen Frauen hingehen, um zu sagen, wie machst du das, wenn Dinge schwer sind im Leben? Wenn die Kinder nicht gehorchen, wenn der Mann eine andere Vorstellung hat und wenn Spannungen im Leben sind. Wenn die Kräfte nachlassen, wenn vielleicht die Verantwortung so groß wird, dass man meint, sie kann nicht meistern zu können, wenn ein Kind im Krankenhaus ist oder ein Unfall passiert ist. Davon wird gesprochen in vielen Stellen in diesen Pastoralbriefen. In 1. Timotheus 2, Vers 9 und 10 spricht Paulus davon, wie eine gottesfürchtige Frau sich zu verhalten hat. Ebenso will ich das auch, dass sich die Frau einen ehrbaren Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmückt. Nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendigen Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Oder in 1. Timotheus 5, Vers 9 und 10, wo es über die wirklichen Witwen spricht. Also Beispiele hat es genug in der Bibel gegeben und auch in Sprüche 31 wird es sehr deutlich. Hier wird deutlich, dass die Frau ihre Priorität auf das Zuhause legt. Ihr Zuhause ist ihr Arbeitsfeld. Sie ist eine Hausfrau an erster Stelle. Und das ist wichtig. Ich habe gestern einige Statistiken hervorgehoben, weil ich sagte, wir müssen einfach mal verstehen als deutsches Volk, in was für einer Situation wir uns befinden. Eheschließung ist um 50% gesunken seit 1950. Wenn geheiratet wird, ist um 10 Jahre gestiegen. Es wird im Durchschnitt bei 37,8 Jahren geheiratet. Sehr spät von unserer Perspektive. 42% aller Haushalte sind allein eine Person. 34% sind zwei Personen. Es gibt Haushalte mit über 2 Kindern, gibt es nur noch 3% in Deutschland. Die alternative Eheform, Familienform, wird jetzt überall propagiert. Was ich damit meine, es gibt keine Vorbilder mehr. Und wenn wir als Christen, als christliche Familien nicht mehr die Beispiele abgeben und die Vorbilder abgeben können in unseren eigenen Familien, wird diese Gesellschaft systematisch sich zerstören. Es ist nur die Hoffnung, die es noch gibt, sind die Gemeinden. Und sind die älteren Frauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht die jungen Frauen, sondern die älteren Frauen. Vielleicht die jungen Frauen, wenn sie älter werden und Gottesfürchtigkeit an den Tag legen. Aber sie haben sich noch nicht bewährt, können sie noch gar nicht. Mit anderen Worten, die älteren Frauen haben eine große Verantwortung, das wird oft nicht gesagt. Und wenn diese älteren Frauen in der Gemeinde nicht mehr da sind, weil sie arbeiten und nicht mehr das Vorbild sein können den jüngeren Frauen, weil sie keine Zeit mehr haben, was passiert? Die jüngeren Frauen holen sich die Antwort woanders. Sie gehen zu anderen Leuten hin. Sie werden die Antwort auf dem Internet suchen. Sie werden die Antwort von weltlichen Institutionen, von weltlichen Büchern suchen, weil sie eigentlich dieses Modell, was sie haben sollten und was Gott vorgesehen hat in 1. Timotheus, ich werde noch mehr darauf eingehen, nicht mehr haben. Die sind nicht mehr dabei. Und dann steht das hier, was die älteren Frauen alles sagen. Ich gehe noch mehr darauf ein, weil ich das als ein extrem wichtiges Thema für uns alle sehe. Aber das hat natürlich was sehr viel auch mit den Männern zu tun, weil sie auch gewisse Erwartungen an ihre Frauen haben. Eine ältere Frau soll freundlich reden. Das ist die Grundidee, sie soll einfach freundlich reden. Sie soll eine Frau sein, die nicht verfälscht irgendwas sagt. Das sagt es hier in gleicher Weise so verhalten, wie es den Heiligen geziemt, dass sie sich nicht verleugnerisch sein sollen. Also sie soll das Wahre sagen, was wahrhaftig ist, nicht etwas verleugnerisch. Sie soll vorsichtig sein mit dem, was sie sagt, nicht tratscht, nicht hinter dem Rücken redet. Das kommt alles nicht in Frage, wenn sie sich nicht mehr um ihre Kinder kümmert oder viel Zeit hat, wird sie sich nicht deshalb mit anderen Dingen beschäftigen, die etwas untergraben oder unwahr sind. Denn man muss sich vorstellen, eine Frau, die keine Kinder mehr zu Hause hat, hat auf einmal Zeit. Und da ist die Möglichkeit natürlich, dass man solche Sachen wie die ganzen soziale Netzwerke benutzt, sehr günstig. Aber die ganze Industrie hat sich aufgebaut, schon seit Jahrhunderten, das ist jetzt nichts Neues. Romane, Fernsehen gab es ja auch zwischendurch, das ist jetzt schon fast veraltet. Jetzt ist ja nur noch Internet, nicht wirklich, aber das Fernsehen. Und die Fernsehsendungen, die die Frauen ansprechen, wann sind die, was glaubt ihr? Nachmittags, mittags und nachmittags. Sind sie alleine zu Hause, können den Fernseher anschalten, da sind die ganzen Soap-Hoppers oder die ganzen Shows drin über irgendwelche Liebesgeschichten. Und ihr glaubt, vielleicht habt ihr damit nichts zu tun, aber das sind Millionen und Abermillionen, die das hören, jeden Tag, die sich das angucken. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Was ich damit sagen wollte, die Industrie weiß, wo die Schwächen der Frau ist, wenn sie Zeit hat, und sie spielt darauf ganz genau ab. Wir müssen das auch wissen, und hier wird sogar gewarnt. Und Paulus wusste das, hat sogar Timotheus gesagt, weil er weiß, das ist ganz normal. Sind die Kinder aus dem Haus, hat die Frau mehr Zeit und kann gewisse Dinge tun. Aber es geht noch weiter. Die ältere Frau soll selbstbeherrscht sein. Sie soll wörtlich beherrscht sein, nicht trinken, nicht irgendwelchen Konsum von Drogen. Und ich meine jetzt natürlich nicht, dass sie irgendwie was raucht oder irgendwelche Drogen nimmt. Darum geht das nicht. Aber sondern etwas nimmt, um ihre Schmerzen zu lindern. Eine Frau, die Kinder in die Welt gesetzt hat, die den Haushalt geführt hat, hat ihren Körper verbraucht. Sie hat Schmerzen. Und sie hat auch viele andere Schmerzen vielleicht, weil sie Leid ertragen muss, vielleicht durch Kinder, vielleicht durch ihren Ehemann, vielleicht durch die Situation um sie herum. Und dann ist es ganz einfach, dass man sagt, ich trinke mal etwas, damit ich wenigstens keine Schmerzen habe. Und das ist real. Meine Mutter lebt neben uns. Sie hat 3 Hüftoperationen gehabt innerhalb von 5 Jahren oder 3 Jahren insgesamt, die sehr, sehr schwierig waren. Und sie hat jetzt konstante Schmerzen. Und das ist ganz normal, wenn sie sagt, sie steht mit Schmerzen auf, sie geht mit Schmerzen ins Bett und jeder Schritt, den sie tut, ist mit sehr viel Schmerzen verbunden. Dass sie mal sagt, ich nehme was dagegen. Aber sie sagt, ich nehme bewusst nichts dagegen, weil ich möchte meine Zeit mit meiner Familie so verleben, dass ich sie verstehe und dass ich voll da bin. Und so sagt sie, Schmerzen sind egal, ich mache das. Ich nehme das an, weil ich davon absagen möchte. Eine ältere Frau ist in dem Sinn eine Frau, die diesen ganzen Dingen absagt und ihren Blick auf den Herrn wirft. Das Leben ist schwer, aber Gott ist viel größer. Und die kennt das. Das ist eine gottesfürchtige Frau. Sie weiß, dass Gott viel größer ist. Eine ältere Frau soll jüngere Frau anleiten und unterweisen. Sie soll eine Lehrerin des Guten sein. Schöne und gute Dinge lernen. Das, was moralisch richtig ist im Gesetz, zum unmoralisch schlechten im Gegensatz. Sie soll das Gute lernen. Sie soll etwas tun und etwas lehren, was dem Guten entspricht. Ihr Mund öffnet sie mit Weisheit, sagt es im Psalm, in dem Psalm. Sie öffnet ihr Mund mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Was ist die fortlaufende Beschäftigung einer älteren Frau, die das Gute lehrt? Was ist die fortlaufende Beschäftigung einer älteren Frau, die das Gute lehrt? Die Frage ist, wie verbringt sie ihre Zeit? Was lehrt sie ihren Kindern? Wie spricht ihr Mann über sie oder wie spricht sie selber über ihren Mann und über die Gemeinde und über die Leitung? Wie zeigt sie ihre Ehrfurcht zu Jesus Christus, ihrem Mann gegenüber und ihren Kindern gegenüber? Wie wichtig ist ihr die Rolle als Mutter, Hausfrau und Helferin ihres Mannes und als Mutter ihrer Kinder? Was sind wirklich ihre Prioritäten? Ist tatsächlich das Zuhause ihre Prioritäten in ihrem Leben? Fragt euch selber, ist meine Priorität tatsächlich das Zuhause? Sehen meine Kinder mich in diesem Zusammenhang? Verstehen sie das? Wie bin ich ein Vorbild meinen Kindern als Mutter und Ehefrau? Wie sehen sie mich kleiden? Was esse ich? Wie sieht das mit der Ordnung in meinem Haus aus? Wie respektvoll sind meine Kinder? All diese ganzen Sachen haben viel zu tun mit dem Zeugnis. Wie diene ich den Heiligen in der Gemeinde? Wie zeige ich Gastfreundschaft im Haus? Ist mein Haus dafür bekannt, dass Fremde eine Unterkunft dort finden? Beherberge ich Engel? Können die jüngere Generation zu mir kommen mit Haushaltsfragen, Erziehungsfragen, Fragen über, wie liebe ich meinen Mann und meine Kinder? Können sie kommen und verstehe ich mit Enttäuschung umzugehen? Wie sieht mein Gebetsleben aus? Wie vorbildlich ist das? Das Missionsfeld der älteren Frau ist die nächste Generation von jungen Frauen in der Familie und in der Gemeinde. Das Missionsfeld der älteren Frauen ist die nächste Generation von jungen Frauen in der Familie und in der Gemeinde. Ich möchte nur sagen, das ist nicht nur, dass die ältere Frau das Zeugnis für ihre Töchter ist, die jüngeren Frauen oder Enkeltöchter. Nein, sie ist auch das Zeugnis aller jungen Frauen innerhalb der Gemeinde und auch außerhalb. Der Grund ist, wenn wir bedenken, es gibt so viel wenig funktionierende christliche Gemeinden heutzutage, ist die Verantwortung auf denen, die noch so handeln, wie Gott es uns vorgegeben hat, immens groß. Ist ja logisch. Leute sehen uns und die fragen. So, was soll aber die ältere Frau tun? Es gibt hier Anweisungen, nicht nur, dass sie sich so entsprechend verhalten soll, wie es ja deutlich wird als ältere Frau, sondern das heißt, sie soll sich auch der jungen Frauen annehmen, das wird in Vers 4 und 5 deutlich, damit sie den jungen Frauen dazu anleitet, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Was sind also die jüngeren Frauen hier? Was ist der Unterschied zwischen jung und alt? Das sind eben die Frauen, die Kinder noch bekommen. Es wird eigentlich, wenn man das direkt übersetzen würde, ist das die frische Junge. Das ist damit gemeint. Jemand, der also in dem Sinne ein jünger ist und auch körperlich einfach nicht so alt. Die ältere Frau soll ein Vorbild der jüngeren Frau sein. Sie soll sie ermahnen, anweisen, unterweisen. Wörtlich, sie soll die jüngere Frau unterweisen und ihr helfen. Paulus spricht von 7 Wesensmerkmale, die die ältere Frau den jüngeren Frauen beibringen sollen. In anderen Worten, das ist eine ganz, und denkt immer an die Gemeinde. Die älteren Frauen sollen den jüngeren was beibringen, wie die älteren Männer den jüngeren Männern was beibringen sollen. Es ist so wie ein Lehrauftrag der älteren Generation an die jüngere Generation in der Gemeinde. Und das ist, kann man auch direkt mit Jüngerschaft sehen, oder? Das ist Jüngerschaft. Das ist echte Jüngerschaft. Und das geht auch so weit, das erfüllt den Missionsauftrag. Lehrt sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Als ältere Frau, als älterer Mann der nächsten Generation, das öffnet die Tür für das Evangelium, weil sie so vorbildlich sind. Die Merkmale sollen sowohl bei den Alten als auch bei den Jungen im konstanten Wachstum begriffen sein. Der Auftrag der jungen Frauen ist es, die Wesensmerkmale ihres Lebens zu entwickeln und zu festigen. Es ist ihr Berufung und ihr Auftrag. So soll sie also ein Vorbild sein, dass sie soll der jüngeren Frau etwas beibringen. Sie sollen ihnen beibringen, ihren Ehemann zu lieben. Die Rede ist hier von einem tiefen, freundlichen Zuneigung. Es ist eine Liebe der Hingabe, eine Liebe, die sich verpflichtet und entscheidet, ihren Mann zu lieben, indem sie ihn dient, als wenn sie Jesus Christus dient. Okay, ist es schwer, einen Ehemann zu lieben? Nein, natürlich nicht, wenn er nett und lieb ist und gerade wenn sie kurz vor der Heirat, Verlobungszeit ist es toll und kurz nach der Verlobung ist es toll, dann kommen die ersten Probleme, wie er seine Zähne putzt, wo er seinen Zahnbecher hinstellt. Na, das sind ja noch kleine Sachen. Aber was dann schlimmer ist, ist, wenn wirkliche Probleme auftreten im Leben, weil der Mann überarbeitet hat, kurz ist, angebunden ist, Karriere in gewisser Weise macht, wo sie noch nicht diese Balance haben zwischen Familie, Gemeinde, persönliches Leben oder Arbeit und wo man in Urlaub fährt. Die eine möchte in den Norden, die eine in den Süden und das auf eine Reihe zu bringen, dann sind auch noch die Kinder da. All diese Sachen, die kommen. Und der Mann ist er immer so aufmerksam seiner Frau gegenüber, dass er ist immer liebenswert? Nein. Und das steht hier nicht damit, die Frau ihren Ehemann liebt, wenn er liebenswert ist, sondern gerade dann, wenn er es nicht ist. Und da müssen die älteren Frauen helfen. Wie oft ist meine Frau, hilft sie anderen jungen Damen, die echt Schwierigkeiten haben, einfach nur standhaft zu bleiben und das Gute zu tun und in Liebe zu reagieren, nicht in Kritik oder dergleichen zu reagieren. Und was das bewirkt in dem Mann, ist unglaublich, sehr oft. In den meisten Fällen ist das so, dass er auf einmal aufwacht und sagt, oh, wie behandle ich meine Frau, die so nett und liebevoll zu mir ist, obwohl ich sie so behandle. Und schon hat sie ein Ziel erreicht und hat Gott die Ehre gegeben, indem sie so gehandelt hat, wie Jesus Christus gehandelt hätte. Es ist eine Liebe der Hingabe, eine Liebe, die sich verpflichtet und entscheidet, ihren Mann zu lieben, indem sie ihn dient, als wenn sie Jesus Christus dient. Eine tugendhafte Frau, in Sprüche 12, Vers 4, ist eine Krone ihres Mannes, aber eine schändliche ist ein Fraß in ihren Gebeinen. Sprüche 31, Vers 11 und 12 macht auch deutlich, wie sie ein Vorbild ist. Oder Sprüche 31, Vers 23, ihr Mann ist wohlbekannt in den Toren, wenn er unter die Ältesten des Landes sitzt, weil seine Frau so ein Vorbild ist. Und so viele Verse machen das deutlich, wie was ein Segen eine tugendhafte Frau ist. Eine Frau, die wirklich ihren Mann liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Als nächstes geht das aber noch weiter. Sie ist nicht nur eine Frau, die ihren Mann so liebt, sondern sie ist auch eine Frau, die ihre Kinder lieben soll. Wie gibt es Probleme, Kinder zu lieben? Ach, noch nie. Kinder sind doch immer liebenswürdig. Und man hat nie Probleme mit denen, oder? Schon mal gehört? Eltern Probleme mit Kindern? Nein, das passiert doch nicht. Kann doch nie sein. Das ist immer doch alles nur Zuckerschlecken. Nein, dem ist nicht so. Es gibt Zeiten, wo Kinder nicht so liebevoll sind, beziehungsweise dass man sie nicht unbedingt so liebt. Das ist eine Liebe, die der Zuneigung, Freude, Hingabe, Verlangen, zärtlich zu sein. Es ist nicht eine Liebe, die darauf beruht ist, ob das Kind attraktiv ist oder ein angenehmes Wesen hat oder intelligent ist oder sich gut verhält. Es ist eine aufopfernde Mutterliebe, eine Mutterliebe, die sagt, ich mache es, weil ich mich entschieden habe, das Kind zu lieben. Auch wenn ich es aus dem Knast holen muss. Auch wenn ich es wegholen muss von der Flasche. Auch wenn ich es weg... Und ich sag mal realistische Sachen. Keiner von uns spricht unter Christen darüber. Tatsache ist aber, wir haben Kinder zu Hause, die uneheliche Kinder bekommen haben. Passiert. Ist eine Sünde, wohlbemerkt. Ist nicht eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Ich war bei Ältestensitzungen dabei, wo das gerade aufgekommen ist, wo eine Tochter eines Ältesten schwanger geworden ist. Und eine Gruppe der Ältesten hat gesagt, er muss zurücktreten. Und der Pastor hat gesagt, wo in der Schrift steht das? Ist sie bußfertig? Ja. Was hält uns davon ab, die Buße anzunehmen? Nichts. Die Konsequenzen der Sünde, sind die schwer? Extrem schwer. Extrem. Da muss man leben. Aber dazu sind liebevolle Mütter und Eltern da. Mensch, wenn wir nicht mit sowas umgehen können, wer dann? Wer dann? Und ich muss dazu sagen, keine Arbeit dieser Welt oder körperliche, geistliche, emotionelle, soziale oder geistliche ist so anstrengend als die einer guten Mutter. Es gibt keine schwerere Arbeit als eine guten Mutter. Tut mir leid, es gibt es nicht. Sie ist so umfangreich schwer. Falls ein junges Mädchen sich nach einem einfachen Leben umschaut, dann soll sie Tennisunterricht geben, Diamanten schneiden oder einen Kochkurs lernen. Aber eine Mutter zu sein, auf keinen Fall. Mach das nicht. Glaub mir nicht dran. Als Mutter kannst du den Rücken ausrenken, dein Herz zerbrechen, in Angst versetzt werden und das alles noch, bevor du heute zum Gottesdienst gekommen bist. Ist doch wahr. Dein kleines Kind hat gerade an den Ofen gegangen, während du dich versuchst, hübsch zu machen für den Gottesdienst und wollte auf die Herdplatte fassen. Die Dinge, die jeden Tag passieren, sind unglaublich. Meine Tochter kam zurück mit meinem Sohn an der Hand. Sein ganzes Gesicht war blutig. Der ist gerade, hat eine Bauchlandung, ein Fahrrad gemacht auf der Straße. Natürlich haben die Mütter dann, da müssen sie durch. Da müssen sie durch. Mutter zu sein ist ein Vollzeitberuf, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, wenn er nach Gottes Plan läuft. Die Mutter von Mose, 2. Mose, es gibt so viele, die Mutter Salomons, Hanna, Timotheus, Mutter Eunike, Nisse und andere, Maria, die Mutter Jesu. So viele Beispiele, die das, die Welt verändert haben. Muttersein ist nicht etwas zweitrangig, das ist erstrangig. Und ihr Männer, versteht es. Baut die Mütter auf und achtet sie hoch, wenn sie die Rolle einer Mutter und den Haushalt führen. Es ist ein Riesending. Es ist nicht richtig, wenn wir nach Hause kommen als Männer und ich komme oft nach Hause, was hast du heute gemacht? Das ist das Schlimmste, was man sagen kann. Das ist wirklich schlimm. Was hast du heute gemacht? Weil man natürlich nicht sieht, dass alles schön gefaltet, deine ganze Kleidung gefaltet im Schrank liegt, dass das Essen auf dem Tisch ist, dass überall sauber gemacht worden. Nebenbei war sie, hat meine Mutter noch zum Arzt gebracht, hat sie die Telefonanrufe von meinen anderen Töchtern genommen, die irgendwie Probleme mit den Kindern haben, weil eins krank ist. Und ich frage, was hast du heute gemacht? Und dann müsste ich eigentlich sagen, was hast du heute gemacht? Mich hinsetzen auf die Couch und sagen, und dann lasse ich hier eine Stunde erzählen, was sie alles gemacht hat. Aber was ich wirklich sage ist, was hast du eigentlich heute alles gemacht? Sie hat mehr gemacht, als ich mir vorstellen kann. Unsere Verantwortung als Gemeinde liegt wirklich darin, dass die alte Generation ihre Verantwortung aufnimmt, der jüngeren Generation ein Vorbild und ein Beispiel zu sein. Jüngerschaft fängt an, mit seine Verantwortung vor Gott wahrzunehmen, um sie umzusetzen in den Leben. Wir müssen unsere Türen wieder öffnen. Wir müssen die Möglichkeiten wiedergeben, für die junge Generation, die Alte ansprechen zu können und angeleitet werden zu können. Was ich damit auch meine, wir müssen auch einfach da sein. Wir müssen die Zeit für sie haben. Aber wenn wir nicht Zeit haben, weil wir selbst so beschäftigt sind mit unserem eigenen Leben, fehlt dieser Bereich, den Gott hier so deutlich angesprochen hat. Und Paulus Timotheus gesagt hat, was er einplanen und einsetzen soll in der Gemeinde auf Kreta. Was ich damit auch nochmal deutlich machen möchte, überlegt euch, wir, die wir älter sind, wie können wir jüngere Leute an unsere Seite mit ihnen Zeit verbringen? Wenn ihr irgendwo hinfahrt, wenn ihr den Haushalt führt, könnte eine junge Frau dabei sein. Kann sie zusehen? Könnt ihr euch damit ihr unterhalten? Habt ihr gewisse Veranstaltungen, wo es ein Misch gibt, wo ältere und jüngere Frauen und ältere Männer mit jüngeren Männern zusammen sind und ein Vorbild sind? All diese Dinge sind extrem wichtig. Und hier nochmal eine Sache zu der arbeitenden Generation. 57% der Bevölkerung von Frauen arbeitet mittlerweile. 57%. Das ist mehr als die Hälfte. Und es wird förmlich erwartet, dass jede Frau arbeitet. Nicht im Haushalt. Das ist nicht, wovon ich spreche. Das ist das, was die Welt möchte. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen uns auch keine Schätze hier auf Erden sammeln. Wir brauchen keine größeren Häuser, wir brauchen keine größeren Autos. Unsere Kinder fragen uns nicht, ob wir damals einen Mercedes gefahren haben oder ob wir einen kleinen Golf oder weiß ich, einen Fiat gefahren haben. Die wollen wissen, hattest du Zeit für mich? Und wenn du nicht zu Hause warst, wenn sie Zeit hatten, wenn du nicht das Essen gekocht hast, wo sie gelernt haben zu essen, wie viele junge Frauen habe ich geholfen, was Gutes zu kochen? Und sagt, was? Ich bin gelernter Koch. Ich habe 10 Jahre als Koch gearbeitet und habe Kochkurse für junge Damen gemacht, weil sie nicht wussten, wie sie kochen sollten, obwohl ihre Mütter gute Köche waren, aber sie haben niemals Zeit mit ihren Müttern verbracht. Wie oft kriege ich junge Damen zu uns in Sommerteams, die nicht wissen, wie man einen Tisch deckt, geschweige denn bügelt. Hört sich interessant an, aber die haben Angst zu heiraten, weil sie nicht wissen, wie sie für ihren Mann was Gutes tun können. Und dann gehen sie erstmal in die Schule. Wie viele von unseren jungen Männern haben erstmal die ersten 2 Jahre Zeit verbracht, damit sie beide lernen, was es bedeutet, Mann und Frau im Haus zu sein. Und eigentlich ist das alles normal. Das für eine Generation wird das der anderen geben. Aber hier, das ist eine geistliche Sache. In dem Prozess, wo man solche Dinge tut, lehrt man ihnen zu dienen, Gott zu lieben. Und man kann sich über die Bibel unterhalten, man kann sich über so viele gute Dinge unterhalten in der Schrift. Bitte guck nicht herab auf eine Hausfrau oder einen Mann, der Zeit mit seinen Kindern verbringt, sondern umgekehrt, das sind die Helden unserer Gesellschaft. Das sind die Helden unserer Gesellschaft. Es ist nicht, welche Position du hast in der Regierung oder sonst was, sondern es ist auch nicht die Position oder den Wagen, den du fährst, ob du nun was Besonderes bist. Darum geht es überhaupt nicht. Mir ist lieber, dass jemand mit dem Fahrrad kommt, aber seine Familie in Ordnung hat. Lass mich beten. Vater Gott, du kennst unser Herz, du kennst, wo wir selber stehen und weißt, wie wir uns leider auch schon an die Welt angepasst haben. Für viele von uns ist es vielleicht nichts Neues, es ist so, wie wir denken, wie wir lieben und wie wir leben wollen. Aber für einige von uns wird das vielleicht eine Herausforderung sein. Und Herr, hilf uns, dir zu vertrauen, denn du hast auf diesen Plan, den du ins Leben gerufen hast, vor tausenden von Jahren, Segen versprochen. Du wirst segnen. Ich habe noch keinen Haushalt erlebt, der nicht den Segen Gottes erlebt hat, wenn sie ihm gehorsam waren. Und so bitte ich, Herr, dass du unsere Augen öffnest, dass wir doch die Herrlichkeit sehen und erkennen, die du vorbereitet und zubereitet hast in den Familien, die dir gehorsam sein möchten und so leben möchten, wie du es ihnen vorgegeben hast. In Jesu Namen. Amen.